Zu Beginn bete ich noch mit euch. Herr, ich danke dir für dein kostbares Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns nicht hier durchs Leben alleine gehen lässt, dass du durch dein Wort in unser Leben hineinsprichst, dass du uns den Weg zeigst, der gut ist, den du für uns möchtest. Danke, dass wir so viel kostbare Dinge einfach in deinem Wort finden, die uns auch aufbauen, die uns Kraft geben und die uns auch zeigen, wie du bist. Herr, ich danke dir dafür. Und ich bitte dich jetzt auch darum, segne das Reden und das Hören, segne meine Predigt und segne auch jeden, der hier ist und sie hört. Nur mit deiner Hilfe kann ja, dein Wille, dein Wort verkündet werden und es kann tief in die Herzen eindringen, damit ja, wir vorankommen im Glauben, dass wir ja, berührt werden, dass sich unser Leben verändert, dass wir immer mehr so werden wie dein Sohn Jesus Christus. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, stellt euch mal vor, jemand wurde ins Gefängnis geworfen, weil er mehrfach gegen ein Predigtverbot verstoßen hat. Und das war nicht nur alles, es war eine große Belastung für ihn und seine Familie. Er hatte 4 Kinder und ein Kind davon war sogar blind. Und das Ganze fand im 17. Jahrhundert statt. Also da war das gleich mit vielen großen Problemen verbunden. Und obwohl er 12 Jahre lang im Gefängnis saß, wurde diese dunkelste Zeit seines Lebens in ganz besonderer Weise ein Segen für viele Menschen. Dieser Mensch, von dem ich rede, der ist uns durch das bekannt, was er in dieser Zeit hervorgebracht hat, nämlich das Buch Die Pilgerreise. John Bunyan schrieb insgesamt 60 Bücher, aber viele von uns kennen gerade dieses eine Buch besonders gut, in dem er auf sehr bildliche Weise den Lebensweg von Christen beschreibt. Nils hat das letzte Woche in seiner Predigt auch schon angesprochen, das Buch. Und uns Christen kann es ähnlich wie John Bunyan gehen. Wir geraten in Zeiten, die wir uns nicht wirklich wünschen, in denen wir sehr stark unter Druck geraten. Und Paulus zeigt uns heute durch den Philipperbrief auf, dass wir gerade in diesen Zeiten besonders für das Evangelium benutzt werden, so wie eben auch John Bunyan. Und ich möchte euch noch ein Beispiel zu Anfang sagen, das hat mir mal mein Bibelschullehrer erzählt. Vergleichen wir mal unser Leben mit einem Haus, einem Lebenshaus sozusagen. Was passiert, wenn Schwierigkeiten an den Haupteingang unseres Hauses klopfen? Bildlich gesehen flieht die Freude hinten aus dem Hinterausgang raus. So ganz bildlich, ne? Die Probleme klopfen an der Tür und das Erste, was flieht, ist die Freude. Hinten raus, sofort weg, schwupp, weg. Und warum sage ich euch das? Weil genau die Philipper das erlebt haben. Sie hatten unterschiedliche Schwierigkeiten als Gemeinde und ihnen ist dabei die Freude abhanden gekommen. Und Paulus selbst, der ja den Philipperbrief schrieb, stand in großen Herausforderungen. Er war schon seit 4 Jahren gefangen, also ungefähr 4 Jahre, wir können das nicht genau sagen, aber es kommt ungefähr hin. Und er hatte sicher sein Leben sich anders vorgestellt. Und trotz seiner Umstände ist dieser Brief ein Brief, in der permanent eine Melodie der Freude hindurchdringt. In allem, was er den Philippern schreibt, ist durchtränkt von Freude. Sie schwingt überall mit. Wie kann das sein? Psalm 84, die Verse 6 und 7, geben uns einen guten Hinweis. Ich lese sie mal. Psalm 84, die Verse 6 bis 7. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. An diesem Text, also diesem Psalm, sehen wir, dass gottesfürchtige Menschen im Tal der Tränen zu segensreichen Quellen werden. Und stellt euch das mal vor, du gehst durch das Tal der Tränen. Vielleicht hast du schon eine konkrete Zeit vor Augen. Vielleicht hast du einen Unfall oder eine Krankheit. Oder ja, du stecktest in der Situation, dass schreiende und rebellische Kinder da sind, in genau einem Moment, wo es gerade überhaupt nicht passte. Vielleicht hattest du auch Herausforderungen in deinem Leben, in denen du dich nicht gewachsen gefühlt hast. Oder du hattest einfach zu viel Arbeit. Gottesfürchtige Menschen können gerade in diesen Zeiten zu einem Quellort des Segens werden. Ist das nicht unglaublich? Und wir wollen heute schauen, wie das geht. Wir wollen von Paulus das lernen. Das Thema der heutigen Predigt lautet: Mit Christus im Fokus prägt dich unerschütterliche Freude. Aber schauen wir uns die Situation von Paulus und den Philippern noch ein wenig an. Sie waren eng im Glauben miteinander verbunden. Seitdem Paulus eben das Evangelium zu ihnen brachte, standen sie gemeinsam voll Freude für das Evangelium ein. Aber dann wurde Paulus am Ende seiner dritten Missionsreise in Jerusalem gefangen genommen. Er berief sich als römischer Staatsbürger auf den Kaiser und so kam es dazu, dass er unter starken Strapazen nach Rom gebracht wurde. Und die Philipper waren in großer Sorge um ihn. Und zusätzlich hatten sie als Gemeinde eben noch einige Probleme. Ihnen kamen zum Beispiel Fragen auf, wie, was wird wohl aus Paulus geschehen? Und sie befürchteten, dass die Verbreitung des Evangeliums durch die Gefangenschaft von Paulus stark ausgebremst wird. So kam ihnen die anfängliche Freude im Glauben abhanden. Und das war noch nicht alles. Die Philipper sandten dann einen Mann namens Epaphroditus zu Paulus, um ihn mit einem Geschenk zu versorgen in der Gefangenschaft. Aber dadurch wurde ihr Kummer auch noch vergrößert, denn Epaphroditus erkrankte lebensgefährlich in Rom. Paulus ist, wie gesagt, schon ungefähr 4 Jahre in Gefangenschaft und wahrscheinlich steht sein abschließender Prozess kurz bevor. Und nachdem Epaphroditus doch wieder gesund wurde, schickte Paulus ihn mit dem Philipperbrief an die Philipper zurück. Und eben aus diesem Philipperbrief lese ich den heutigen Abschnitt der Predigt aus Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. So, dass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, indem sie beabsichtigen, der Bedrängnis noch etwas hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Wir würden doch erwarten, wie auch die Philipper, dass Paulus über seine Situation niedergeschlagen ist und eben dann auch Entsprechendes schreibt. Denn sein Auftrag war es doch, das Evangelium den Menschen zu bringen. Und Paulus ist doch schon über 4 Jahre in Gefangenschaft. Aber er verzweifelt nicht, denn er hat eine ganz andere Perspektive auf sein Leben. Er bringt alle Geschehnisse in Beziehung zu Jesus. Die Philipper haben diese Beziehung oder diese Perspektive noch nicht. Und wir lesen in Vers 12, dass Paulus eben möchte, dass diese göttliche Perspektive dass er die nicht nur für sich behält, sondern dass auch die Philipper das erkennen und für sich annehmen. Ich lese noch einmal Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Paulus korrigiert hier in gewisser Weise die Sicht der Philipper. Und er hätte das auch ganz anders machen können. Er hätte doch sie tadeln können. Er hätte sie ermahnen können, dass sie doch ihre Einstellung ändern sollen. Aber er macht es auf ganz liebevolle Weise. Stattdessen versucht er, in einer ansteckenden Weise die Freude, die er selbst erlebt, überschwappen zu lassen auf die Philipper. Das sehen wir zum Beispiel auch in Vers 18, wo er schreibt, dass er sich über seine Situation freut. Die Philipper schauten auf Paulus und die Umstände. Und deswegen waren sie eben der Meinung, dass das Evangelium behindert wird. Ihre Kompassnadel war sozusagen auf Paulus geeicht. Und Paulus korrigierte sie. Er eicht sie neu auf Christus hin. Er gibt ihnen in dem heutigen Text, den wir gelesen haben, zwei Beispiele für unerschütterliche Freude, die er eben erfahren hat, weil er Christus im Fokus hat. Als erstes, Christi Evangelium breitet sich aus. Und als zweites, Christi Zeugen werden ermutigt. Und als erstes betrachten wir das Beispiel, Christi Evangelium breitet sich aus. Und dazu lese ich nochmal den Vers 13. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Aus Apostelgeschichte 28, die Verse 30 und 31 wissen wir, dass Paulus mindestens 2 Jahre seiner Gefangenschaft in Bewachung in einer Mietswohnung untergebracht war. Und in dieser Zeit nahm er jeden auf, der ihm kam, und verkündete ihnen zum Beispiel das Evangelium. Aber er stand eben unter Bewachung. Also es war immer mindestens ein Soldat anwesend, der ihn bewachte. Wir wissen es nicht ganz genau, aber es war zumindest damals üblich, dass sich der Soldat sogar an den Gefangenen angekettet hat. Und das würde ja bedeuten, dass mindestens 2 Jahre lang ein Soldat ganz nahe bei Paulus gewesen ist. Und wir können auch davon ausgehen, dass so ein Soldat eben keine 24-Stunden-Schichten hatte. Also waren es wahrscheinlich unterschiedliche Soldaten, die hier Paulus in nächster Nähe kennenlernten. Es gab mit Sicherheit Wachablösungen zwischen den Soldaten. Und durch diese Nähe konnte Paulus den Soldaten eben ein Zeugnis sein. Denn sie bekamen ganz direkt mit, wie er redete und wie er sich verhielt. Stellt euch diese Situation mal ganz bildlich von Paulus, die Situation. Er war gefangen, obwohl er nichts Böses getan hatte. Und aufgrund seiner Bewachung hatte er keine Privatsphäre. Und er wurde mittlerweile schon über 4 Jahre festgehalten und er wusste nicht, ob seine Gefangenschaft mit einer Hinrichtung endete. Die normale menschliche Reaktion wäre doch zum Beispiel, dass man sich über seine Situation aufregt. So ungefähr so wie, das ist mal, stellen wir uns vor, wie er sich hätte aufregen können, dass er dann eben sagt, die Politik ist schuld an meiner Situation. Ich bin nur hier, weil die Politik etwas gegen meinen Glauben hat. Oder er regt sich darüber auf, so viele verschwendete Jahre, in denen ich hätte Besseres machen können. Er regt sich auf und sagt, kann ich gefälligst meinen Besuch in Privatsphäre empfangen? Würde sich Paulus so verhalten? Denke er nicht. Denn Paulus schaute auf Jesus und verhielt sich zeugnishaft. Wir können uns das so vorstellen, dass wenn zum Beispiel eine neue Wache bei ihm war und fragte, na, warum bist du hier gefangen? Dann antwortete er eben nicht typisch menschlich, ich bin unschuldig. Das würden nämlich die meisten Gefangenen sagen, ob sie unschuldig sind oder nicht. Und seine Antwort sah vielleicht eher so aus, dass er sagte, ich bin wegen Jesus Christus gefesselt, so wie er das in Vers 13 sagt. Und das würde ja ein Gespräch eröffnen, in dem er Zeugnis geben kann. Der Soldat könnte dann fragen, oh, wer ist denn Jesus Christus? Hast du ihn umgebracht? Bist du deswegen hier? Worauf Paulus dann erklären kann, nein, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der für mich gestorben ist. Dann geht es halt weiter. Ne? Und vielleicht hielten die Soldaten ihn anfänglich für einen Spinner, der ja nicht alle Tassen im Schrank hat. Aber mit der Zeit sahen sie eben, wie Paulus mit seiner Situation umging und wie er trotzdem anderen Menschen diente, obwohl es ihm eigentlich nicht gut ging. Sein Reden und Handeln bildeten eine Einheit. Und mancher Soldat kam dadurch bestimmt ins Nachdenken oder sogar zum Glauben. Und hier zeigt dir Paulus, auch du kannst in schwierigen Situationen genauso damit umgehen wie Paulus. Auch wenn du gerade schlaflose Nächte hast, wenn du schwierige Arbeitskollegen hast, wenn du in der Schule überfordert bist oder wenn du eben auch unter Krankheit leidest, du kannst trotzdem ein Zeuge Christi sein. Christus will durch dich deine Umgebung segnen. Und dabei erlebst du auch noch große Freude. Wie ist das möglich? Doch eigentlich unvorstellbar, oder? Es geht uns total schlecht und trotzdem das alles? Indem du Jesus im Fokus hast, anstatt deine Umstände. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass du deine Umstände ignorieren sollst. Denn Umstände sind eben teilweise sehr leidvoll. Die Psychologie leitet dazu an, dass man einfach optimistisch denken sollte. Also nach dem Motto, es wird schon wieder alles gut werden. Aber das meine ich hier nicht. Denn bei dieser Haltung würden wir doch Jesus Christus beiseite schieben. Paulus zeigt dir genau das Gegenteil. Bringe alles in Verbindung zu Jesus. Später in seinem Brief in Philipper 4, die Verse 4 bis 7, schreibt er, freuet euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn deine Umstände dich belasten, blicke auf Christus, schau auf ihn. Du darfst ihm alles anvertrauen. Er hat sich um dein größtes Problem gekümmert. Er ist für deine Sünde ans Kreuz gegangen, damit du auf ewig gerettet bist. Du und deine Umstände sind ihm nicht egal. Er kümmert sich um dich und er trägt dich auch durch schwere Zeiten. Und so ist es möglich, dass du auch in solchen Situationen ja, sie erstmal auch annehmen kannst und eben nicht mehr permanent darauf gucken musst und klagen musst, sondern ja, du weißt einfach, Jesus kümmert sich um dich. Und auch wenn diese Situation schwer ist und du sie nicht verstehst, weißt du, Jesus hat sie so kommen lassen, weil es gut so ist. Durch den Blick auf Christus bist du losgelöst von deinen Umständen. Und du kannst dich dann auch damit beschäftigen, ein Zeugnis für Christus zu sein. Du kannst dir die Fragen stellen, wie kann ich in dieser Situation Christus bezeugen? Oder wie möchte Christus durch mich in dieser Situation handeln? Durch das Zeugnis von Paulus wurde Christus der ganzen kaiserlichen Kaserne und allen übrigen bekannt. Vermutlich gehörten seine Wachsoldaten zu der kaiserlichen Leibgarde oder sie hatten zumindest untereinander Kontakt. Und so drang die Botschaft Christi dorthin. Es ist doch unwahrscheinlich, dass Paulus jemals die Gelegenheit gehabt hätte, außer er wäre eben so gefangen gewesen, um eben das Evangelium an diesen Ort zu bringen. Da sehen wir wieder, da ein großer Plan Gottes hintersteckt. So wurde Paulus quasi zu einem trojanischen Pferd Gottes. Er hatte ein Sprachrohr direkt in den Hof des Kaisers. Und Rom als politisches Zentrum bildete die perfekten Voraussetzungen dafür, dass sich die Botschaft Christi in alle anderen Gebiete ausbreitete. Wie sprach Paulus von den Auswirkungen seines Zeugnisses? Hat er so etwas gesagt wie, ich konnte das Evangelium 50 Leibwächtern sagen und 4 davon haben sich nach einer Weile bekehrt? Nein, Paulus erfreute sich einfach darüber, dass allen bekannt geworden ist, dass er um Jesu Willen gefesselt war. Aber Bekehrungen direkt erwähnte er nicht. Obwohl es auch in der kaiserlichen Kaserne Gläubige gegeben hatte. In Kapitel 4, Vers 22 im Philipperbrief grüßt er von den Heiligen aus des Kaisers Haus. Die Bekehrung kann kein Mensch bewirken. Und er freute sich, dass alle von seinem Zeugnis wussten, denn das war sein Ziel, ein Zeuge für Christus zu sein. Und das Ergebnis, die Bekehrung, überließ er dem Wirken Gottes. Das Evangelium ging voran, denn er war ein Zeugnis. Und so sollte es auch bei uns sein. Angenommen, wir machen eine Evangelisation oder wir gehen mit dem Infostand raus in die Fußgängerzone. Und angenommen, es bekehrt sich niemand dabei. Trotzdem dürfen wir uns freuen, denn dabei konnten wir Menschen das Evangelium verkünden. Christus und sein Evangelium werden geehrt. Es geht voran. Und Gott ist eben verantwortlich für die Frucht, die dabei entsteht. Du bist nur dafür verantwortlich, ein Zeuge Jesu zu sein. Und darüber können wir uns doch freuen, wenn wir die Möglichkeit dazu hatten. Paulus hat uns hier gezeigt, behalten wir Christus im Fokus, dann erleben wir unerschütterliche Freude. Denn Christi Botschaft breitet sich durch unser Leben aus, auch wenn unser Leben vielleicht gerade nicht einfach ist. Nun betrachten wir, Christi Zeugen werden ermutigt. Das ist ein weiteres Beispiel für unerschütterliche Freude, die wir erleben, wenn wir fest auf Christus blicken. Und dazu lese ich die Verse 14 bis 18 noch einmal. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meine Fesseln der Bedrängnis noch etwas hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Die Situation um Paulus bewirkte genau das, was ein großes Anliegen von ihm war. Er wollte andere Gläubige im Glauben und in der Nachfolge anleiten. Er wollte sie stärken. Aber wer waren eigentlich diese Brüder im Herrn, von denen hier gesprochen wird, die nun furchtlos Jesu Botschaft verkündeten? Paulus nahm ja während seiner Gefangenschaft mindestens 2 Jahre lang jeden auf in seiner Mietswohnung und lehrte sie oder verkündete das Evangelium. Und es ist gut möglich, dass dabei eben auch einige zum Glauben gekommen sind und nun selbst mutig als Brüder im Herrn die Botschaft verkündeten. Auch bei den Soldaten, die ihn bewachten, könnte Ähnliches geschehen sein. Außerdem gab es in Rom ja schon vor seiner Gefangenschaft von Paulus, da gab es da schon Christen, eine christliche Gemeinde. Denn Paulus schrieb ja den Römerbrief an die Christen Roms vor seiner Gefangenschaft. In Vers 18 drückt Paulus seine Freude darüber aus, dass die Brüder im Herrn motiviert wurden und nun ohne Furcht Christus und sein Wort verkündeten. Besonders beeindruckend ist hier, dass er dabei gar keinen Unterschied bei den Brüdern machte, die ihm Schaden zufügten und aus selbstsüchtigen Motiven Zeugnis gaben. Warum ist Paulus hier so positiv eingestellt? Ich meine, in anderen Briefen sehen wir, dass er eigentlich kein Blatt vor den Mund nimmt, dass er zum Teil auch gerade ihr Lehrer hart ins Gericht nimmt. Die Erklärung ist, dass diese Brüder eben wahre Christen waren, denn Paulus bezeichnete sie ja auch als Brüder im Herrn. Auch wenn sie sich von ihrem Leben her nicht so verhielten, als wären sie Christen. Sie waren also keine Vorbilder, aber sie verkündeten kein falsches Evangelium. Sie waren also keine Irrlehrer. Sie verkündigten das Evangelium, aber ihr Leben war nicht davon geprägt. Darum ermutigte Paulus zum Beispiel auch nicht, ihr Verhalten als Vorbild zu nehmen. Diese Brüder beschrieb er als neidisch, streitsüchtig, selbstsüchtig und unlauter. Und später in seinem Brief schreibt er in Philipper 2, Vers 3, tut nichts aus Selbstsucht oder niedrigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Gott gebrauchte aber diese Brüder. Es war für ihn kein Problem, auch wenn sie eben miserable Nachfolger Christi waren. Denn Gott kann selbst durch solche Gefäße sich verherrlichen. Und jetzt stellt euch mal die Situation von Paulus vor. Diese Männer, die er eventuell selbst in Gefangenschaft unterrichtet hat oder die zumindest seinen Brief an die Römer gelesen haben, fangen nun an, das Evangelium zu verkünden. Aber sie meinen, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Sie sind selbstsüchtig und neidisch. Sie machen Paulus schlecht. Sie ziehen ihn durch den Dreck in der ganzen Stadt. Vielleicht haben sie sogar einen kleinen Aufstand angezettelt, so nach dem Motto, Paulus muss abgelöst werden, wir brauchen einen anderen Lehrer. Stellt euch vor, ihr wärt nun Paulus und einer deiner Geschwister aus der Gemeinde würde dir das nun berichten, was dort in der Stadt geschieht. Wie würdest du reagieren? Paulus reagiert mit Freude. Er sagt, was tut es schon? Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Solche Situationen sind doch die schlimmsten Schläge, die wir erleben können. Ich meine, vom Feind angegriffen zu werden, das ist irgendwie normal, das würden wir ja erwarten. Aber wenn sozusagen Angriffe aus den eigenen Reihen kommt, das ist doch äußerst schmerzhaft. Und auch als Gemeinde müssen wir eben darauf achten, dass wir böse Worte oder auch verleumderische Dinge untereinander möglichst schnell unterbinden. Aber das ist hier in diesem Text nicht das Thema. Paulus geht später im Philipperbrief darauf ein, dass eben Selbstsucht abgelegt werden muss, damit die Einheit der Gemeinde gestärkt wird. Aber heute schauen wir eben auf etwas anderes. Paulus hieß das Verhalten der Brüder nicht gut, das müssen wir festhalten. Aber es ging ihm erstmal um das Evangelium und um die Ermutigung der Philipper. Selbst in Zeiten des Angriffes, in denen du am liebsten zurückschlagen würdest, zeigt dir Paulus, habe das Evangelium fest vor Augen und freue dich um Christi willen. Sorge dich nicht um dich selbst und um dein Ansehen. Es geht eben um Christus und um seinen Namen und nicht um deinen eigenen Namen. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, das ist aber eine Riesenherausforderung. Wie soll ich das denn schaffen? Wie soll das gehen? Auch hier blicke auf Christus. Bei deiner Bekehrung hat Christus dein Herz verändert. Sein Geist wohnt in dir. Er, der Schöpfer selbst, verändert dich. Er macht dich zu einem Ebenbild Christi. Und weil Gott selbst an dir und in dir handelt, kannst du zuversichtlich an dem festhalten, was Paulus eben auch schon erkannt hat und wofür er Gott in Bezug auf die Philipper dankt. In Philipper 1, Vers 6 betet er Folgendes. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Paulus war um Christi willen bereit, sich nicht auf die Schuld der bösen Brüder zu fixieren, sondern eben zu vergeben. Schaue auf Christus und das Kreuz und seine Botschaft. Christus hat dir unverdiente Gnade entgegengebracht, durch die dir sehr viel Schuld vergeben wurde. Und dieses Bewusstsein, wenn das fest in einem verankert ist, bereitet den Weg, eben auch anderen zu vergeben. Weil Gott dir so unbeschreiblich gnädig war, bist du auch anderen gegenüber gnädig. Vergebung bedeutet aber auch nicht, immer alle Schuld unter den Teppich zu kehren. Es ist gut möglich, dass Paulus die Sünde mit den Brüdern durch einen persönlichen Brief geklärt hat oder dass er sie zu sich eingeladen hat, um mit ihnen zu sprechen. Denn Christus will ja alle seine Nachfolger nach seinem Bild verändern. Und dazu müssen eben auch diese Brüder ihre Schuld erkennen, Buße tun und umkehren. Aber durch Vergebung überwinden wir Böses mit Gutem. Anstatt sich durch die Schuld der Geschwister runterziehen und sich verbittern zu lassen, öffnen wir uns der Freude in unserem Herrn Jesus Christus und in der Freude von seiner Botschaft. So können wir uns dann auch erfreuen über Geschwister, die mit uns das Evangelium voranbringen, auch wenn sie uns durch ihre Sünde geschadet haben. Und wir erfreuen uns daran, dass Christi Werk am Kreuz unsere Beziehungen heilt. Wir dürfen erleben, wie gut es tut, wenn wir anderen Menschen vergeben können. Und wir erleben, wie schön es ist, auch wenn Geschwister ihre Schuld erkennen, wenn sie sich entschuldigen und umkehren. Aber dazu ist eben auch Vergebung nötig, damit das Ganze in Gang kommt. Und das schaffen wir nur, wenn wir auf Christus und das Kreuz blicken. Unsere natürliche Reaktion auf Probleme ist der Verlust von Freude. An den Beispielen von Paulus durftest du Folgendes erkennen. Wenn du Christus im Fokus behältst, dann erlebst du unerschütterliche Freude. Und du wirst gerade in schweren Zeiten besonders für das Zeugnis Christi benutzt. Und dieses wichtige Prinzip Gottes verdeutlicht unser Herr in einem schönen Bild im Alten Testament, in Jeremia 17. Und zum Abschluss möchte ich mit euch nochmal kurz dieses Bild betrachten. Ich lese dazu Jeremia 17, die Verse 5 bis 8. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Kurz gefasst zeigt uns dieses Bild, wenn wir in unserem Leben uns auf Menschen verlassen, dann werden wir sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Warum? Weil Menschen uns immer enttäuschen werden, denn jeder Mensch ist ein Sünder. Auch wenn wir uns auf Umstände verlassen, werden wir enttäuscht werden. Und wir neigen auch dazu, nicht nur auf Menschen zu bauen, sondern eben auch auf Umstände, indem wir eben sagen, wenn das und das besser werden würde, dann ginge es mir wieder gut. Und das haben wir auch an den Philippern gesehen. Sie haben sich auf Paulus und auf die Umstände verlassen und deswegen waren sie besorgt und ihnen ist die Freude abhanden gekommen. Verlassen wir uns aber in allen Dingen unseres Lebens auf den Herrn, dann werden wir sein wie ein Baum am Wasser, der immer Frucht bringt, dessen Blätter immer grün sind, der nicht der Dürre fürchtet oder der Trockenheit. Und das sehen wir an Paulus. Er schaute trotz seiner schweren Situation auf Christus. Und so gebrauchte ihn der Herr zum Zeugnis und er erlebte unerschütterliche Freude. Der Herr ruft dir heute Morgen zu: Verlass dich in allen Dingen auf mich und du wirst ein fruchtbarer Baum am Wasser sein. Amen. Ja, ich lade noch zu einer Gebetsgemeinschaft ein und die schließen wir dann ab mit dem Vater unser. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich zu deinem Kind gemacht hast. Ich durfte erkennen, dass alle meine Sünde und meine Schuld, dass ich die erkennen durfte, dass das ein Geschenk, dass ich einfach erleben durfte, dass ich das alles dir anvertrauen darf, dass ich bei diesem großen Problem, was ich habe, dass ich da ganz auf dich vertrauen kann, dass du dafür eine Lösung hast und dass ich deswegen frei davon bin und gereinigt bin und deswegen in ewiger Gemeinschaft zu dir sein darf. Ich bin dein Kind und nichts kann mich davon trennen. Herr, ich danke dir dafür. Aber du hast mich auch zu mehr berufen, du hast mich zu großen berufen. Ich darf Zeuge sein und ich darf Christus immer ähnlicher werden. Und auch hier ist es so, ich darf darauf vertrauen, aus mir her selbst werde ich das nicht schaffen, niemals. Aber du bist in mir wirksam und veränderst mich. Und darum musst du das Zentrum in meinem Leben sein, wo ich alles drauf aufbaue. Nicht Menschen, nicht Situationen, nicht Umstände, nur du musst im Zentrum sein. Ja, und du weißt, dass es auch schwer fällt. Am Anfang des Glaubens, da hat man Probleme weggesteckt, da hat man sich einfach so gefreut, dein Kind zu sein, aber irgendwie mit der Zeit kommen Verantwortung, Probleme dazu und man fällt in so ein Denken, wenn erstmal die Probleme weg sind, dann ist alles wieder gut. Aber nicht die Probleme sind der Umstand, auf den wir schauen sollen, oder sie sind nicht wirklich unser Problem, sondern also, wenn wir auf dich schauen, dann wissen wir, es ist alles gut, so wie es ist, weil ja, du uns trägst und unser Leben planst, uns veränderst. Und ja, hilf mir und hilf uns allen, das in unserem Leben immer wieder zu erkennen und umzusetzen. Herr, ich danke dir dafür. Amen. Ach, ich wollte noch mit euch das Vaterunser beten. Genau, wir stehen nochmal auf und beten gemeinsam das Gebet, was unser Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir bleiben stehen und singen unser letztes gemeinsames Lied aus dem Roten Liederbuch Nummer 313. Ich bete an die Macht der Liebe. Ja, wir bleiben stehen und zum Schluss möchte ich euch noch segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ja, wir setzen uns noch einmal. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Sonntag und wir hören jetzt auf ein Postludium. Und ja, eine herzliche Einladung zum Kirchcafé, da haben wir noch ein bisschen Gemeinschaft.